einen großen Wortüberbau in der Kunstkritik, weil ich denke, es ist sehr einfach, das Allgemeine zu nehmen, das man immer parat hat. Also früher auf der Universität haben wir gesagt, wir machen mal jetzt so den gesellschaftlich-sozialen Abriss zu der und der Epoche, und da haben also drei Papers gereicht, um etliches Semester damit zu bestreiten, und die Phänomene musste man sich nicht kümmern. Die Fernseharbeit muss sich sehr präzise jeweils um das Phänomen kümmern, das sie vor der Kamera hat. Also insofern, finde ich, beglaubigen wir uns mit jedem Bild, das wir senden. Ich fürchte nur eines. Ich fürchte, dass mein Publikum sehr häufig glaubt, wenn es den Fernseher einschaltet, hätte schon die Bilder gesehen, was natürlich ein vollkommener Unsinn ist, weil die Wahrnehmung vom Original durch nichts zu ersetzen ist, durch keine geschriebene Kritik, durch keinen Fernsehbeitrag, und weil zwangsläufig dieses Medium alles verändert. Die Farben stimmen nicht, die Proportionen stimmen nicht. Wir sind darauf angewiesen, auch Beiträge zu machen, die natürlich ankommen. Also wir müssen uns eine Dramaturgie ausdenken. Das bringt uns sehr stark in die Ecke, auch Dinge unterhaltsam zu machen, die vielleicht viel zu ernst, viel zu sparsam, viel zu ruhig sind, manchmal auch zu langweilig, aber man ist jetzt mal rausgeschickt, man will nicht zurückkommen ohne einen Beitrag. Also inszeniert man immer auch ein bisschen. Mit leichten Abwandlungen wird es aber sicherlich auch für schreibende Kritiker gelten. Ich muss zum Abschluss sagen, ich empfinde mich in erster Linie vielleicht auch als Journalist. Ich habe schlicht und einfach eine Chronistenpflicht. Ich habe über Dinge zu berichten, die stattfinden, die ein Minderheitenpublikum interessiert. Und Kunstinteressenten sind eine Minderheit, auch wenn heute sehr viel mehr Leute in die Ausstellung gehen als früher. Ich glaube nicht, dass die meisten derer, die dorthin gehen, kunstinteressiert sind. Ich habe meine Skepsis. Ein letztes fällt mir gerade noch ein, weil es um die jungen Wilden ging. Ich gehöre zu einer Generation, die eigentlich durch das Studium weitgehend abgeschottet war von der zeitgenössischen Kunst. Ich habe mir das aneignen müssen. Ich bin dann geprägt worden durch diese sehr kühle, sehr reflektierte Kunst der 70er Jahre. Ich habe wie der Ochs vorm Scheuertor gestanden, als die jungen Wilden kamen, und konnte gar nichts mit anfangen. Die Leute waren noch einfach 10 Jahre jünger. Ich habe auch mit der neuen deutschen Welle nicht mehr sehr viel anfangen können. Es war nicht mein Lebensgefühl. Das ist von einem anderen Jahrzehnt geprägt. Die Empirie hat sich durchgesetzt, und das ist gut so, denn wir sind nicht das Erste in dem ganzen Kunstbetrieb, sondern wir sind der Kunst der Produktion nachgeordnet. Was wir zu fragen haben und zu analysieren haben, ist, warum setzen sich bestimmte Empirien durch? Und was sind die Faktoren, die die Durchsetzung solcher Empirien unter Umständen auch begünstigen können? Das sind unter Umständen Dinge, die im Handelsblatt oder im Wirtschaftsteil viel besser verhandelt werden als in der Kunstkritik.
So. Sie haben außerdem mir am Telefon mal gesagt, Sie hassen die Kunstkritiker oder so ähnlich, also diese ganze Bagage. Darauf komme ich nachher noch
zurück. Hassliebe.
Nein, hassen, ja eben, das war bewusst. Aber darauf möchte ich gerne nachher noch zurückkommen, weil ein bisschen Streit. Im Moment möchte ich gerne auf die Streitsucht von Peter Weibel eigentlich bauen. Jetzt mal als Künstler mit der, was ist mit der Kunstkritik? Ja,
ich würde im Gegensatz zu dem, was wir hier gehört haben, mal anfangen zu sagen, dass wir keine Kunstschiene brauchen im Fernsehen. Und, aha, ich höre da was? Ja, ja. Und dann möchte ich Ihnen sagen, warum wir keine Kunstschiene im Fernsehen brauchen. Weil ich als Künstler und mit meinen Kollegen genauso die Beobachtung gemacht haben, dass es vollkommen egal ist, als Künstler für den Stellenwert in der Evolution der Kunst, das heißt auch in der Kunstgeschichte, ob sie im Fernsehen erwähnt werden oder nicht. Sie werden deswegen nicht mehr eingeladen, ihr Ansehen steigt nicht und sie verdienen auch nicht mehr. Das sind Fakten, also der Großteil der Künstler, die ich kenne, haben ihre Karriere gemacht, ohne vom Fernsehen wahrgenommen zu werden, beziehungsweise wenn sie von ihnen wahrgenommen worden sind, war es eher peinlich, ja, und hat ihnen eher geschadet. Ne? Weil es hat, dann hat es geheißen, es sinkt in die Unterhaltungsindustrie ab. Die Frage ist, wenn wir tiefer gehen wollen, dann möchte ich mich auf Punkte berühren, die Herr Jappe schon angedeutet hat. Ich sehe sie natürlich ein bisschen anders. Wenn wir keine Fernsehkritik brauchen, dann ist es nur ein Vorspiel dessen, dass Fernsehkritik, das heißt Kunstkritik im Fernsehen. Ja, danke, dass Kunstkritik im Fernsehen, dann heißt es, weil es hier tatsächlich das ausdrückt, die geschichtliche Ohnmacht der Kunstkritik von heute. Es ist abgehandelt worden, ein Beispiel eben der Wilden. Man muss sagen, der Kunsthistoriker, das weiß jeder, hat überhaupt kein Machtfaktor mehr im Spiel der Kunst oder in der Evolution der Kunst. Er kann irgendwann einmal nachgeordnet, wie es vorhin geheißen hat, irgendwas erzählen. In dem Spiel faktisch Ausstellungsmacher, Kunstkritiker, Kunsthistoriker, Kunstkritiker, Ausstellungsmacher, ist es klar, dass der Kunstgeschichtler seine Macht schon lange verloren hat und dass wir jetzt dem Schauspiel beiwohnen, dass auch der Kunstkritiker seine geschichtliche Macht verliert, dass die Macht übergeht. Das heißt, die Entscheidungen, wo entschieden wird, das ist Kunst und was Kunst oder gute Kunst ist, das ist eben der Markt, das sind Jurien, das sind Kommissionen, wo zum Teil auch Kunstkritiker drinnen sitzen. Aber nicht das, was sie schreiben, fördert die Kunst, im gegenwärtigen Zustand, und ich nehme explizit die Kollegen natürlich hier aus, das sind ja noch heroische Einzelleistungen einer anderen Generation, aber die entscheidenden Schritte werden gemacht im erweiterten Marktbegriff. Ich muss auch noch anderen Dingen widersprechen. Kunstkritik im eigentlichen Sinne, wenn man es im historischen Sinn definieren hat, geheißen, was ist der Beitrag der Kunstkritik zur Evolution der Kunst? Und was sozusagen ist der Beitrag der Kunstkritik zum Diskurs der Wahrheit? Dass ich herausfinde, was will diese Kunst, was sagt diese Kunst, sagt sie das Wahre oder das Falsche? Klarerweise, bei einem Strukturwandel der Öffentlichkeit, wo es mehr um Macht und um Geld geht als um Wahrheit, und das sind Fakten, ja, verliert die Kunstkritik ihre geschichtliche Macht. Das heißt, man sieht ja hier selbst an der Messe eine Art Clownerie, wo ein Kunstkritiker herumspringt von Messe zu Messe, ja, und dem Publikum erklärt, was ihm der Markt vorgesetzt hat. Also einen größeren Endpunkt der Kunstkritik kann man sich nicht wünschen, wenn man sozusagen. Das heißt, hier sehen Sie eine Verarmung eines Berufsbildes. Demgegenüber, das haben Sie erwähnt, Herr Jappe, haben ja schon viele reagiert, dass ich gesagt habe, als Kunstkritiker kann ich das nicht mehr leisten, was ursprünglich meine Aufgabe war, meine historisch definierte Ausgabe. Deswegen wandere ich über zum Kurator. Ja? Deswegen macht auch Herr Jappe oder der Herr Glasl-Gloser, macht ja auch Ausstellungen als Kurator, weil sie spüren selbst, ist mein Verdacht, dass ihre Macht schwindet und jetzt wechseln sie auf das Lager eben des Kurators, des Ausstellungsmachers und ähnlicher oder Jurien, Kommissionen, X-Jurien, wo gesagt wird, Kunst im öffentlichen Raum und so weiter. Das heißt, die Rolle, die früher mal ein Benjamin gehabt hat, ja, oder heute ein Baudrillard hat, von denen die Künstler noch abschreiben oder von denen lernen, das heißt eben nicht, wenn Sie vorhin gesagt haben, Kollege, bei Kunstkritik wird nachgeordnet, es gibt immer noch Kunstkritik, die etwas, die den Diskurs der Wahrheit vorantreibt, nur wird diese Position nicht mehr von Kunstkritiker gemacht. Der Philosoph springt ja nur dort ein, Herr Jappe ist meiner Meinung nach, wo der Kunstkritiker versagt. Und nicht nur der Philosoph springt dort ein, sondern auch der Künstler selber. Besonders die Konzeptart oder auch die Medientheorie, wir machen das ja nicht freiwillig, dass wir selbst die Bücher schreiben müssen, sondern wir machen es gezwungen, weil niemand anders sie schreibt. Das heißt, der Künstler wird gezwungen, die Rolle des Kunstkritikers zu übernehmen, wie auch der Philosoph, weil eben quasi beide das widerspiegeln, den historischen Verlust sozusagen als Machtfaktor, als Erkenntnisfaktor und als Wahrheitsfaktor, was bisher der Kunstkritik zugeordnet war. Also ich habe da ein Modell, das ich sage, wenn Sie was, zum Beispiel Sie wissen ja, wenn Sie was publizieren und Sie werden nicht besprochen, ja, oder wenn Sie eine Ausstellung haben und Sie werden nicht besprochen, ist das gemeinhin das Gefühl, es war kein Erfolg. Ja. Das heißt, Sie alle schauen, Sie drängen sich von der sogenannten Öffentlichkeit in die Medienöffentlichkeit. Dann hat man aber gesehen, dass sozusagen das Spiegel der 60er Jahre, dass es genügt, in die Bücher zu kommen und in die Magazine, dass man eine Medienöffentlichkeit erreicht, um auch eine geschichtliche Macht zu haben, dass das nicht genügt, weil die meisten, die im Markt nicht verankerbar waren, sind wieder herausgefallen aus der Kunstgeschichte. Jetzt spürt man, dass es eine Konvergenz gibt von Öffentlichkeit, das ist normale Institutionen, Museen, Galerien. Die zweite Machtschicht darüber ist die Medienöffentlichkeit und die eigentliche Machtschicht ist der erweiterte Markt. Und alles konvergiert und dadurch entsteht eben etwas, ein Hybrid, ja, ein Hybrid von Kunstkritik. Das ist ein Hybrid, einerseits ist es PR-Agentur für den Galeristen, die meisten von uns können schon gar nicht den Katalogen schreiben, weil sie ganz deutlich spüren, der Auftraggeber wünscht sich die und die Art von Spekulation oder Unterstützung. Oder jemand sagt sich, eine andere Generation, zum Beispiel wie Dan Cameron, die machen das dann sozusagen, weil das gehört zum Business, ja, wie in Amerika. Man macht ja dann Kunstkritik im Katalog, sagt aber sofort, ich möchte dafür die und die Arbeit haben und das Gehalt und verknüpft das dann mit einer Ausstellung, weil es im Ausland sozusagen, um eben das Hybrid ist, man ist PR-Agent oder Komplize des Marktes. Oder man versucht immer noch in der Iteration der Aufklärung auch aufklärerische, also als Kurator aufklärerische Ausstellungen zu machen, aber trotzdem ist es sozusagen eine Mischung und nicht mehr auf diese Gewalten oder Kenntnisse, wie sie PISA historisch angelegt war. Und diese Hybridisierung der Kritik zu etwas, was ich nennen würde eben Transkritik, ja, sozusagen die drückt eben nur das aus, dass der normale Kritiker keine historische Macht mehr hat im Betrieb der Kunst selbst. Und deswegen brauchen wir auch gar keine Kunstkritik im Fernsehen, weil sie effektiv vollkommen sinnlos und nutzlos wäre.
Ja, ich denke, nach den verschiedenen Statements, die abgegeben worden sind, sind zumindest 3-4 Punkte doch gemeinsam von allen benannt worden, wie sie ja auch schon im Einführungsreferat aufgerufen worden sind. Erstens, ein Hauptproblem der Kunstkritik besteht darin, dass eine Saturierung eingetreten ist. Ich denke, dass die goldenen Jahre der Kunstkritik, wie Georg Jappe vorhin die 60er Jahre genannt hat, nicht zuletzt deswegen die goldenen Jahre waren, weil ein Ereignis noch in einem ganz anderen Sinne ein Ereignis war, als das heute der Fall ist, wo man ja kaum in eine Sparkasse zum Scheck einlösen gehen kann, ohne in eine Vernissage zu geraten. Und zweitens, dass bei dieser veränderten Situation die Medien eine erhebliche Rolle mitgespielt haben. Das klang bei allen an. Ein Markt der Vermittlung ist entstanden, neben den anderen Märkten, den traditionellen Märkten, die schon existiert haben. Nun hat Peter Weibel vorhin von der Entmachtung der Kunstkritiker gesprochen, nachdem die Kunsthistoriker, ich kann das bestätigen, schon längst entmachtet sind. Ich denke aber, es ist ein nicht unwichtiger Umstand, dass diese Entmachtung der Kunstkritiker nicht durch die Ablösung, durch eine neue Gruppe sich vollzieht, wie da eine Entmachtung sonst normalerweise stattfindet, sondern dass es eine Entmachtung der Kunstkritik durch Vervielfältigung ist. Das ist etwas Neues, das hat es vorher in der Form noch nie gegeben. Einer der Gründe, warum wir hier sitzen. Und der Vorschlag bzw. die Position, die Peter Weibel jetzt zuletzt vorgetragen hat, dass der Kritiker abgelöst werden solle oder auch faktisch schon abgelöst sei durch den Philosophen oder den Künstler, wirft die Frage auf, die ich dann jetzt zurückgeben möchte, ob das, was dabei rauskommt, nämlich wenn die Philosophen oder die Künstler selber die Kritik übernehmen, weil faktisch durch Vervielfältigung der Kritik die Kunstkritiker entmachtet sind, dasselbe dabei rauskommt, was die Kunstkritik früher gewesen ist. Oder ob nicht auch das dann einfach substanziell etwas ganz anderes ist. Ob auch nicht dieser Veränderungsprozess dort nicht nur andere Personengruppe an die Stelle einer früheren setzt, sondern ob substanziell nicht auch dort dann gravierende Veränderungen zu beobachten sind. Wollen Sie? Ja?
Selbsterhaltungstrieb, sondern ein wenig doch die Kunstkritik auch verteidigen wollen. Also ich meine, hier ist immer von Macht die Rede. Wer redet denn davon, dass wir die Macht haben wollen? Auf dem Markt will ich überhaupt nicht die Macht haben. Das interessiert mich überhaupt nicht. Man muss ja auch gute Nerven haben. Das Debakel mit den jungen Wilden, ich bedauere überhaupt nicht. Gott sei Dank ist fast die ganze deutsche Kunstkritik damals auf Distanz gegangen. Und sie hat auf die Dauer recht gehabt. Wenn die Leute mehr gelesen hätten, hätten sie wahrscheinlich viel Geld gespart. Also ich meine, ich sehe da gar kein Debakel. Und man muss, ich denke an den vielleicht bedeutendsten Kritiker im Augenblick, den Robert Hughes in Amerika. Der wird von 100.000 in Time Magazine gelesen. Und der Mann ist eine einzige Cassandra, der seit 15 Jahren also auf Distanz geht, aber auch natürlich Akzente setzt, wenn er was gut findet. Nicht total Distanz und so, aber ich meine, das ist eine Instanz als Cassandra ist das geworden. Und das ist ja nun auch keine ganz schlechte Rolle. Also ich sehe überhaupt keine Entmachtung. Im Gegenteil, die Leute stürzen sich auf diese kritischen Texte, wo sie das Gefühl haben, der Mann ist unabhängig, der urteilt wirklich von sich aus. Der ist nicht durch irgendwelche Markt- oder Medienmechanismen, irgendwelche Machtgelüste, irgendwelche Aktualitätszwänge und Geltungsbedürfnisse und so weiter eingeengt. Nicht? Also ich sehe da überhaupt nicht. Wir müssen nur durchhalten. Wir müssen auch gewisse moralische Instanzen bilden.
Ganz gut, ad hoc. Ja. Der Jux ist ja gerade, der hat ja jede Kunstrichtung, die gekommen ist, hat er abgelehnt. Also alle neuen Kunstrichtungen hat er abgelehnt.
In den letzten 10 Jahren, ja.
Ja. Das heißt, das zeigt ja gerade eben seine Ohnmacht, dass es egal ist, was er schreibt, was er befriedigt, ist das Bedürfnis eines konservativen Publikums, das immer wieder sagt, und das wird eigentlich einigermaßen honoriert. Also hat er seine Zeitschrift Kriterion, ja? Aber diese Zeitschrift wird von niemand ernstzunehmenden, glaube ich, gelesen. Ja? Also ich glaube, gerade der Jux ist ein Beispiel, was ich meine, für Ohnmacht des Kritikers, der nur mehr als Cassandra im Nachhinein sagen kann, wie schlecht die Entwicklung der Kunst ist.
Nicht im Nachhinein, er sagt es ja im Moment, warum denn nicht? Denken Sie mal ins 19. Jahrhundert, man konnte zwischen 1860 und 1890 und so weiter durchaus Cassandra spielen. Heute fehlen leider die Manets, nicht? Also ich meine, dass man sich für was Besseres entscheiden kann, das gebe ich zu, aber auch da muss man Nerven behalten. Ich meine, warum soll man da durchdrehen und sagen, jetzt muss ich also zu Markte gehen oder ich muss mich anpassen, ich muss mitmachen, ich muss geliebt werden, geschätzt, ich muss meine Macht verteidigen oder sowas, das finde ich ganz falsch. Ne?
Ich würde ganz gerne widersprechen. Ich glaube, diese Autorität der Cassandra und auch die Autorität eines Menschen, der glaubt, also wirklich Wahrheit aussprechen zu können, ist nicht unbedingt mehr die allgemein gewünschte Aufgabe für einen Kunstkritiker. Ich glaube, es geht darum, eine Kommunikationsebene zu haben, einen Dialog, und zwar das verbunden mit bestimmten durchaus moralischen Aufgaben noch, die der Kunstkritiker haben kann. Ich glaube, es geht darum, also das zu beschützen, was nicht angepasst ist, und das zu reflektieren und sozusagen auf einer Ebene zur Diskussion zu stellen. Das muss aber nicht heißen, dass man jetzt Cassandra spielt und sagt, also hier, das sind die kommenden Leute, investiert. Ich glaube, es geht erstmal um einen Dialog, und ob das jetzt bare Münze wird. Es gibt so viele Künstler, die zum Beispiel nicht im Kunstmarkt vorhanden sind, über die ständig diskutiert wird, nehmen sich Jenny Holzer und andere. Also es geht um Wahrheit, sagen wir mal, als Dialog, Wahrheit, die sich im Dialog ergibt und nicht unbedingt um Setzung von Wahrheit.
Dann zu sagen, er ist nicht im Kunstmarkt, das ist ja wirklich Blindheit von dergleichen. Jenny Holz ist gerade ein Beispiel, die ständige Kunstmarkt ist, Gott sei Dank. Ja.
Dann war das vielleicht kein gutes Beispiel. Nehmen wir Pike oder Dennis Adams oder Kossuth. Ja, Kossuth habe ich hier gesehen, aber gut. Es gibt etliche Künstler doch, die wir nicht auf dem Kunstmarkt sehen und die wir... Ja, ich sagte ja eben Pike zum Beispiel. Das sind nicht die typischen Kunstmarktkünstler, da würden Sie mir doch wohl zustimmen.
Nein, ja, weil nicht alle Galerien hier nach Frankfurt kommen. Darf ich einen Satz noch dazu sagen?
Frau von Grevenitz hat mich insofern missverstanden, natürlich nicht jetzt zementieren, eine Cassandra Rolle, um Gottes Willen. Man soll eben, die Wahrheit ist ja eine subjektive Wahrheit, wenn ich von irgendjemandem, wenn er auf dem Markt ist oder wenn er hoch auf dem Markt ist, wenn es Andy Warhol ist, wenn ich von ihm überzeugt bin, selbstverständlich immer durch, also zu dem stehen und analysieren, versuchen eben die Meinungen etwas mehr zu fundieren oder zu transzendieren gegenüber diesen marktgängigen Klischee-Meinungen, die da umlaufen. Also ich meine, da kann man ja auch durch Qualifizierung, Differenzierung und so weiter eine ganze Menge machen, nicht? Was eben die ganzen Magazine nicht machen können, auch aus Raumgründen und so. Also es soll jetzt keine Enthaltsamkeit hier geprägt werden, um Gottes Willen.
Nur dazwischen, das Publikum, lassen Sie noch einen Moment hier oben und dann, glaube ich, kommt das Publikum dazu.
Ich hoffe, dass ich das jetzt ganz kurz nur als Bemerkung mache. Es ist, vielleicht verharren wir zu sehr in den Bereichen, also diese klassische, in den Bereich des klassischen Rezensionswesens und des Urteilens darüber. Ich glaube, also das hat, es läuft zwar alles weiter, aber das hat sich irgendwie doch durch die Veränderung überlebt, dieses Urteilen durch die Rezension, das kann man machen. Ich glaube, es ist auch so, dass es, wenn man das beobachtet hat, in den letzten Jahren die Veränderung, die Kritiker, also die jetzt also sagen, also ist vorbei. Ich glaube, dass die Kritiker, ob die nun das also Cassandra-Rufer sind oder nicht, ich glaube, es ist sehr viel geschrieben worden, auch öffentlich, also auch in den Zeitungen, nicht mehr in diesem klassischen Rezensionsbereich, sondern das benutzend, auch über Kritik, nicht der Kunst, sondern Kritik der Vermittlung. Auch das, also in der letzten Zeit hat man über die Vermittlungsformen, über die Museen hauptsächlich auch geschrieben. Das heißt also, es verschiebt sich alles, also die klassische urteilende Rolle des Kritikers ist weitgehend weg. Und ich glaube, dass das, was möglich ist, und deshalb holen die Künstler auch Philosophen und ich weiß es nicht, also wobei diese Kataloge mit den Essays von Philosophen, die sind nun am schnellsten verramscht. Ich meine, weil die zu sachfremd, die nicht nur zu den Künstlern, sondern auch zu den Mechanismen. Aber ich glaube, dass wo es also die Möglichkeit geben würde für die Kritik, einfach mehr, es ist auch... Die wirklich irrsinnigen Veränderungen zu reflektieren, nicht nur das, was auf dem Markt passiert, sondern das, was woanders passiert, hat mit der Kunst zu tun, die entsteht. Und ich glaube, was fehlt, die Auseinandersetzung mit Themen, das heißt also die Findung aus dem, was passiert, daraus Themen zu machen. Und diese Artikel fehlen in der Kritik. Und da stellt sich natürlich auch die Frage nach den Auftraggebern der Kritiker, also so wie weit die das wünschen oder fördern. Also da gibt es, glaube ich, die große Lücke.
Jetzt, glaube ich, hier vorne, der Herr explodiert fast. Sagen Sie bitte kurz, wer Sie sind. Und
Olbrich.
Mit der Kunstkritik auch ein bisschen zu tun gehabt und würde gerne... Glaube ich, das ist auch um Gottes Willen, es fällt ja alles um schon, das ist die Brüchigkeit der Kunstkritik offenbar, darüber nachdenken wollen mit Ihnen gemeinsam hier, was eigentlich die Ohnmacht der Kunstkritik gewesen ist, dass sich auf diese eigenartige Art und Weise, wie sie hier beschrieben war, so leicht verdrängen lässt. Denn die Wirkung der Kunstkritik ist bekannt, ihre offenbar nicht vorhandene Wirkung mehr, scheint ja offenbar Auslöser gewesen zu sein, darüber nachzudenken, warum diese Diskussion zustande kommt. Also was haben die Kunstkritiker falsch gemacht oder wer hat überhaupt was falsch gemacht, dass die Kunstkritik als ein sozial vermittelndes Element nicht mehr existiert? Also Wirksamkeiten, Unwirksamkeit der Kunst gilt es doch, glaube ich, hier zu betrachten, das nicht zu beschönigen, das nicht zu vereiteln, das beschönigt wird, sondern einfach darüber zu reden. Was ist die Ohnmacht der Kunstkritik, wenn sie heute auf diese Art und Weise nicht mehr existiert?
Darf ich vielleicht mal einen Satz dazu sagen? Mir geht es bei der Lektüre von Kunstkritik, ist vielleicht das, was Herr Ahlhoff vorhin angesprochen hat, als ich am Telefon flapsig sagte, ich hasse Kunstkritik. Das ist ein falscher Ausdruck. Ich finde sie halt in großen Teilen schlicht und einfach stinklangweilig. Ich vermisse da etwas. Also ich vermisse, dass mir eine Person in der Kritik gegenübertritt, die sich einsetzt oder die Einspruch erhebt gegen bestimmte künstlerische Positionen. Ich halte, Kritik ist für mich zwangsläufig ein offener, nicht abgeschlossener Dialog, in dem man sich auch das Recht auf Irrtum zugestehen muss. Das heißt, ich muss eintreten für etwas, von dem ich glaube, es überzeugt mich. Es kann sein, dass ich nach 2 Jahren hingucken sage, ich habe mich geirrt. Das passiert im Leben auch in anderen Bereichen. Wenn ich in der Kunstkritik etwas vermisse, dann etwas, was ich nur aus der Lektüre kenne, aus der Lektüre der Kunst, der Kritik, der Geschichte der Kunstkritik. Das sind eben wirklich Auseinandersetzungen, Fraktionskämpfe, nicht um Politik auf dem Markt zu machen, sondern weil Überzeugung gegen Überzeugung stößt. Und ich glaube, es gibt verschiedene vollkommen richtige Weisen, die Welt zu begreifen und zu beschreiben. Und immer lösen wir nur Aspekte heraus, auch Künstler lösen bestimmte Aspekte der Wahrheit heraus. Und diese offene Debatte, meinetwegen auch den Meinungskampf, das vermisse ich ein bisschen. Das würde eine Lebendigkeit reinbringen, auch eine Angreifbarkeit reinbringen. Und ich bin, wie gesagt, ich bin im Laufe der Arbeit sehr skeptisch geworden gegen jede Anmaßung von Objektivität in diesem merkwürdigen Gewerbe Kunstkritik. Also ich glaube, es gehört immer dazu, dass man im Guten, im Positiven wie im Negativen beglaubigt, wovon man im Augenblick überzeugt ist.
Ich würde noch einmal sagen, die Zeichen sind doch wirklich sehr alarmierend. Ne? Wenn man sagt, der Kritiker als Cassandra, gerade das ist alarmierend, ne? Dass er nur mehr diese Funktion hat. Oder wenn Sie einen Katalog nehmen, wie Bilder schreibt, dass Sie ja fast keine, also die meisten Texte sind irgendwelche persönliche Reiseberichte von Künstlern. Ja? Ja? Und das ist doch eine sehr, oder wenn Sie einen Text nehmen von vor 2 Jahren, also von das Dokument viel früher von Rudi Fuchs, das sind einfach poetische, sehr schlechte poetische Gefühlsbeschreibungen als Einleitungstexte. Ne? Und das schaut auch so aus, ich zitiere das wortwörtlich, dass er gesagt hat, also in der 5. Seite des Einleitungstextes hat Rudi Fuchs gesagt, ich wollte ursprünglich diese Dokumente nennen mit Rimbaud, ein trunkenes Schiff. Und dann auf der nächsten Seite hat er geschrieben, diese Ausstellung segelt dahin wie eine ruhige Regatta. Das heißt praktisch, dass man innerhalb von 2 Seiten sich so widersprechen kann und das an derartig prominenter Stelle. Ja? Und dann lesen Sie noch einmal in den Bilderstreit, alarmierende Zeichen. Ich sage noch einmal, die Leute hier sitzen nämlich sehr stark aus, weil sie auf ihre Weise darauf reagiert haben. Was ich auch meine ist, wie es dem Herrn Japan noch in den 60er Jahren gelungen ist, wesentlich mitzuarbeiten, den Beuys quasi durchzusetzen, geschichtlich, dass man das versteht. Diese Arbeit ist heute nicht mehr möglich. Ja?
Ich wollte auch, weil also Rudi Fuchs ein Landsmann von mir ist, also nur darauf hinweisen, dass er in dem Sinne keine Kunstkritik schreibt, obwohl er eine Kolumne der besten oder größten Tageszeitung in Holland hat, jeweils am Sonnabend. Und es gibt aber inzwischen lauter neue Formen für Kunstkritik, die man nicht unbedingt als Kritik sehen muss, nämlich lauter poetische, literarische Formen. Und die muss man vielleicht trennen und musste man jetzt nicht hier mit hinzuziehen, um jetzt also die Kunstkritik im Allgemeinen damit eben zu verdammen. Wenn jetzt jemand also poetische Reisebeschreibungen macht, dann ist das eine andere Form. Man kann nicht alle Formen miteinander gleichsetzen. Das wollte ich nur sagen.
Also, pardon, erstens mal gibt es aus der Literaturgeschichte genügend Beispiele für literarische Formen der Kunstkritik, die das Wesen der Werke viel genauer treffen als kunsthistorische oder kritische Analysen. Und zweitens möchte ich eines zu bedenken geben. Wir halten klassische Moderne natürlich für das, was durchgesetzt ist und was für uns sakrosankt geworden ist. Aber Epochen sind auch in ihren Epochenbefangenheiten immer verwickelt. Also ob nun Rubens für ein knappes Jahrhundert kein Künstler gewesen ist oder Rembrandt der Meister der Schmierer und Kleckser gewesen ist. Caravaggio ist auch kein Künstler, der vor 50 Jahren in erster Riege genannt worden ist. Also auch da gibt es immer wieder Epochenbefangenheiten und Perspektiven und Blicke, die man entweder hat oder die verstellt sind. Und ich glaube nicht, dass andere Generationen sehr viel beschränkter gewesen sind als unsere jetzige Generation. Das heißt, auch wir werden vielleicht später mal unsere eigenen Befangenheiten erkennen oder aber die nachfolgende Generation.
Kunstkritik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Erstens, alle Konzepte, die hier gebracht werden, sind Subjektkonzepte. Eine Kritik von Subjekten. Der Kritiker ist Subjekt. Vorhin hat der Herr Schumann auf die Wirtschaftsseite verwiesen, also auf dieses Wirtschaftsblatt, ne? Das heißt irgendwie Börsenblatt oder sowas. Das heißt, dass man dort Teile, die über den objektiven Prozess und die ökonomischen Aussagen machen, dass man die viel eher als die wirkliche Kritik und den Kritiker nehmen sollte, der das Subjekt nicht mehr ist. Ich glaube vom Subjekt, und der Herr Weibel hat das also radikal klar gemacht, das Subjekt ist begleitet die Kunst therapeutisch. Und wer will schon Therapien lesen, wenn das nicht muss? Das heißt, die Kunst, wenn sie überhaupt etwas sein will, darf kein Gegenstand für Therapie sein. Sie kann ein Gegenstand für Theorie sein. Dann ist das aber keine Kritik mehr, das ist dann an Universitäten und das ist das Schlechteste. Es ist ja braucht über Seminare zu lächeln, aber dort bleibt eben doch Wissenschaft am Leben und auch Ökonomie wird dort studiert. Also, das heißt, Kunstkritik ist per se schon in Verruf, kein wissenschaftliches, universitäres Niveau zu haben, weil es Angst hat, dass es dann nicht ankommt auf den Markt. Es bietet sich also mit Therapie an, ist nicht mal Psychoanalyse, sondern nur Therapie. Man weiß, das ist eine schlechte Ausbildung. Das heißt also, wenn wir überhaupt einen Subjekt teilen, und in der Kunstkritik wünschen, muss er Wissenschaft heißen. Und der hat vor allem den Anspruch auf Objektivität. Also der Objektivismus der Fakten ist das, worin Kunst im Moment überlebt. Die machen dennoch und es kritisieren Gegenstände, Gegenstände, Gegenstände. Das heißt, es ist fast die Autopoesie von Dingen. Und die haben untereinander, wenn überhaupt, was einen Bezug zur Kritik. Das heißt, es ist die Selbstkritik der Objekte und objektiver Verhältnisse. Die zu reflektieren, ist eine Sache offensichtlich, also denke ich, nicht eine solche Debatte hier. Deshalb wollte ich das nur reinpointieren, mal von der ganz anderen Seite, vom Objektivismus her, das zu behandeln. Und nicht von den verschiedenen Versionen des Subjekts, die längst zerfallen sind. Und der Herr Weibel hat das ja aufgekehrt, wie ein nassen Fleck. Und ich denke, man sollte da im Prinzip nicht länger bleiben, sondern mal objektivistisch werden.
Da bin ich leider ganz dagegen. Vielleicht gerade, weil ich auch auf der Universität bin. Ich finde gerade, die Kunstkritik hat, ist eben der Bereich, in dem man Engagement zeigen kann, das eben kann man also auf der Universität viel weniger, und zwar Engagement einmal über das, was man über das man schreibt, also über die Kunst selbst und auch für sich selbst, nämlich weil man sich innerhalb der Kunstkritik eben selbst auch gegenübersteht, sich selber kennenlernen kann, dem, was man begreift, versteht, durchdringen möchte. Und das ist ist also ein doppeltes Engagement, was gerade die Kunstkritik kennzeichnet, meiner Ansicht nach, und was mit Objektivität wenig zu tun hat.
Da war irgendjemand in der Mitte, der, glaube ich, gerne was sagen wollte. Wurde ich hingewiesen? Ja.
Ich verfolge diese Diskussion mit einigem Staunen, weil also doch so viele Märchen sich offensichtlich aufgebaut haben bei Kunstkritikern über den Gang der Geschichte der seit den 60er Jahren, dass ich da doch vielleicht eine Gegeninterpretation ein bisschen dagegen stellen möchte. Als wenn vorhin gesprochen wurde von der goldenen Zeit, von den goldenen Jahren der Kunstkritik in den 60er Jahren, dann frage ich mich, wo die stattgefunden hat. Die hat überhaupt nicht stattgefunden. Und konzeptuelle Kunst zum Beispiel hat in den deutschen Feuilletons nicht stattgefunden. Das waren ganz andere Situationen, in denen sich also diese Kunst durchgesetzt hat. Dasselbe gilt übrigens auch für die sogenannten neuen Bündnisse. Interessant, dass dieser Begriff kommt, der also nur ein Bruchteil der Veränderung um 1980 bis 1983 charakterisiert und der natürlich mit diesem dummen Klischee natürlich von einer ganz bestimmten Presse hervorgehoben wurde. Denn auch dieses Phänomen ist...